Aber ich spreche aber auch oft von Leuten in unserem Alter, die das immer noch mitmachen, wo sie eigentlich was suchen, was committed ist. Und dann haben sie die Hoffnung, dass sie die Person dazu bringen.
Nee, komm. Nee, das machen wir nicht. Nee, doch. Leute, Mädels, aus dem Alter sind wir raus. Ich habe noch keine Situationship erlebt, in der jemand gesagt hat, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte gucken, wo es hingeht. Offiziell zusammen. Ich möchte daten, um darauf hinzuarbeiten, dass wir zwei gucken, ob wir als Paar funktionieren oder nicht. Und dafür brauchst du kein halbes Jahr Situationship.
Das stimmt.
Und wenn der das von Anfang an nicht weiß und nicht kommunizieren kann, schau, da sind wir alle zu alt für. Das war in den 20ern schon eher so suboptimal, aber da haben wir doch jetzt mit Anfang, Mitte 30.
Ende 30, mein Schatz, bei mir.
Bei mir auch bald.
Anfang, Mitte 30, ja, schön wär's, hättest du wohl gern.
Okay, ich kann mich noch nicht anfreunden mit dieser neuen Alterskategorie. Ich war die ganze Zeit Anfang, Mitte 30 und jetzt Mitte, Ende 30 finde ich irgendwie unschön.
Noch nicht bei Mitte, Ende 30.
Ich bin noch nicht Ende 30. Oder? Ich bin noch 36.
Du bist ja ein Küken.
Ja.
Hallo ihr Hübschen und willkommen zurück zu Smalltalk mit mir, Monia und Easy. Und wir hatten gerade schon ein bisschen Vorgespräch gehabt und sind dann beim Vorgespräch irgendwie auf unser heutiges Einstiegsthema gekommen. Gell, Easy?
Ja, sie hat gerade einfach mitten in unserer Unterhaltung, hat sie aufgehört, als sie den Satz gesagt hat und hat gesagt, okay, stopp, drück Aufnahme, wir reden darüber.
Ja.
Das, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, worauf diese Folge, ich meine, das wissen wir nie so genau, aber heute noch weniger. Weil ich noch nicht mal 2 Minuten hatte, um mir zu dem Thema Gedanken zu machen.
Ja, ich auch nicht.
Gut, dann let's go.
Wir werden einfach laut darüber nachdenken. Also, meine Tochter macht sich aktuell sehr viele Gedanken aufgrund der Trennungssituation und sie ist mitten im Verarbeiten. Und letztens hat sie mir die Frage gestellt, sie hat zu mir gesagt, Mama, wenn sich doch zwei lieben, warum sind sie dann nicht zusammen? Warum funktioniert das dann nicht?
Berechtigte Frage.
Gesagt, berechtigte Frage. Und dann habe ich gesagt, Schatz, weil Liebe manchmal nicht reicht. Und daraufhin hat sie geantwortet, Mama, sag das doch nicht. Und ich sagte dann, hör mal zu, Schatz, Liebe ist die Grundvoraussetzung. Aber es braucht noch andere Sachen, damit eine Beziehung funktioniert. Liebe alleine reicht nicht. Das war meine Aussage, Easy. Was sind deine Gedanken dazu?
Okay, warte. Erstmal würde ich es unterschreiben. Halb. Nee, ich würde es ganz unterschreiben. Ich sag dir kurz, was in meinem Gehirn passiert gerade.
Denk einfach laut.
Ich glaube, dass viele eine andere Definition von Liebe haben, als ich die habe.
Und Moment, dann fangen damit an.
Das sind häufig die Menschen, die dann sagen, ja, Liebe reicht nicht. Weil für die Liebe einfach nur ein Gefühl ist. Für mich ganz persönlich ist Liebe mehr als ein Gefühl. Weil wenn Liebe einfach nur ein Gefühl wäre oder eine Emotion wäre und man sich mal damit beschäftigt, wie unzuverlässig, wie instabil Emotionen sind, wie die schnell da sein können und schnell wieder weg sein können, dann ist das etwas sehr Instabiles, was für mich keine Grundvoraussetzung für eine Beziehung ist. Und zwar egal, ob eine familiäre, eine romantische oder eine freundschaftliche. Das heißt, ich ganz persönlich, für mich ist Liebe keine Emotion. Für mich ist Liebe A, eine Zusammensetzung aus verschiedenen Gefühlen und Emotionen und Dingen, wie zum Beispiel Respekt, wie Commitment, wie Nähe, Intimität, wie, mir fehlt das Wort, komm gerade nicht drauf, wie auch immer. Also für mich ist das ein Riesenpuzzle aus verschiedenen Dingen, die alle gegeben sein, ich will nicht sagen müssen, aber sollten, damit das für mich Liebe ergibt. Und es kann sein, dass mal ein Puzzleteil verloren geht, dann habe ich aber noch die ganzen anderen Puzzleteile, die diese Liebe für mich aufrechterhalten. Und dazu gehört für mich Commitment. Wenn ich zu jemandem sage, dass ich ihn oder sie liebe, dann ist für mich auch meine Verantwortung, daran zu arbeiten, dass diese Liebe bestehen bleibt. Das heißt zum Beispiel für uns beide in unserer Freundschaft, wenn ich merken würde, dass sich an unserer Freundschaft, an unserer Verbindung und an meiner Liebe irgendwas verändert, dass ich dir das sage und gemeinsam mit dir daran arbeiten kann, damit das bleibt. Es ist für mich eine tägliche Entscheidung für dich als Mensch, für dich, für unsere Freundschaft und so weiter und so fort und auch gemeinsam daran zu arbeiten. Für mich ist Liebe also größer als einfach nur ein Satz oder ein Gefühl. Deswegen bin ich auch immer sehr genervt, wenn Menschen sagen, sie haben sich getrennt, weil Liebe nicht reicht oder weil die Liebe auf einmal einfach weg war. Liebe verschwindet nicht einfach. Liebe verschwindet, wenn du dich entscheidest, nicht mehr daran zu arbeiten oder wenn viele Dinge passieren, die dazu führen, dass Menschen sich auseinanderleben, andere Werte haben, auf einmal andere Lebensziele, andere weiß der Geier was. Aber Liebe an sich, so wie ich sie für mich definiere, ist nicht einfach von heute auf morgen weg. Das ist Sache Nummer eins. Nummer zwei, trotzdem glaube ich, dass Liebe nicht reicht, wenn verschiedene Dinge nicht vereinbar sind. Wenn die Werte zum Beispiel oder die Lebensvorstellungen nicht übereinstimmen, dann kann die Liebe da sein und das Commitment und der Respekt und alles, was dazugehört. Und trotzdem würde es entweder einem von beiden oder beiden schlecht in der Beziehung gehen, weil vielleicht einer im Ausland leben will, der andere hier, einer will 5 Kinder, der andere will gar keine Kinder. Also es gibt einfach Dinge, da lassen sich auch keine Kompromisse finden. Und da ist es völlig egal, wie sehr man sich liebt und wie sehr man sich respektiert und wie sehr man daran arbeiten will. Es gibt einfach Dinge, die sind nicht, da gibt es keine Kompromisse für. So, genauso wenig Kompromisse gibt es dafür, wenn einer an der Beziehung weiterhin arbeiten möchte und der andere aber nicht. Da gibt es auch keinen Kompromiss. Deswegen, ja, Liebe reicht nicht für eine Beziehung, weil einfach noch andere Sachen damit reinspielen. Aber der Satz kann auch einfach als Ausrede genommen werden für Menschen, für die Liebe einfach nur eine Emotion ist, die halt kommt und geht. Und wenn sie weg ist und die Schmetterlinge sind weg und alles ist irgendwie langweilig, dann ist halt die Liebe weg und dann, weißt du, was ich meine?
Muss man schon unterscheiden. Ja, ich denke darüber nach, über das, was du sagst. Also für mich, Moment, bevor ich anfange, darauf einzugehen, habe ich erstmal gehört, dass du mich liebst. In deiner Beschreibung vorhin, und ich liebe dich auch. Lass uns doch mal ein bisschen greifbarer machen, bevor ich noch was sage. In unserer Beziehung, die du und ich haben, ja, und für die neu zuhören, das ist eine freundschaftliche Beziehung.
Achso, das hätte man jetzt durchaus auch falsch verstehen können.
Ja. Klar, aber wenn jemand das erste Mal jetzt die Podcast-Folge hört, muss man es dazu noch sagen. Also eine platonische, freundschaftliche Beziehung. Was muss für dich gegeben sein, dass du sagst, du kannst diese Beziehung trotz der Liebe, die du für mich empfindest, sagen jetzt mal, nicht mehr weiterführen? Was müsste dann hypothetisch passieren?
Boah. Also wir haben ja, ich glaube auch in dem Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass wir unsere Freundschaft und unsere Beziehung, Bindung, wie auch immer, als unkündbar bezeichnen. Mhm. Safe. Was bedeutet, da muss schon viel passieren. Das sind Dinge, die passieren müssten, von denen ich ehrlich gesagt meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass sie nicht passieren können. Wie zum Beispiel, du müsstest, weiß ich nicht, eine Affäre mit meinem Partner haben. Das wäre was, wo ich sagen würde, okay, also das ist eine Sonderklausel. Da gibt's ein Sonderkündigungsrecht. Da ist dann unkündbar, ist vorbei. In dem Moment.
Aber sowas von.
Ist durch. So. Also solche Sachen müssten passieren, dass ich sage, okay, das,
nee. Über Extreme.
Ja.
Okay. Also zu meinen Gedanken.
Was ist denn bei dir eine Sache, die passieren können, würde, dass du sagst, okay, das mit dem Unkündbar, das überlege ich mir jetzt nochmal anders?
Ich glaube, wenn ich mich dir, was ich ja tue, komplett anvertraue und ich mitbekäme, dass du das weiterträgst.
Ja.
Das ist für mich eins der schlimmsten Sachen überhaupt, weil ich sowieso nur eine Handvoll erlesener Menschen habe, denen ich mich komplett öffne. Das ist, also das sind sehr wenige. Ich kann es nur eine Hand abzählen. Und mit meiner Geschichte oder mit meinen Themen, wo ich herkomme, die ganze Arbeit, die ich gebraucht habe, um mich überhaupt zu öffnen, fühle ich mich in der Situation immer noch sehr vulnerabel, ne? Und das ist halt etwas, was ich nicht so gut, also lästern und Geheimnisse weitertragen, ist für mich ein großes Ding. Also, wenn so Sachen aus Versehen passieren oder nicht mit einer bösen Absicht und so, darüber kann ich alles weggucken, arbeiten ist kein Ding. Wenn ich aber überhaupt kein, und ich interpretiere, also ich entscheide mich dazu, immer im Guten für die andere zu interpretieren. Es ist einfach eine Lebenseinstellung, die ich habe. Das heißt, ich würde eh erstmal versuchen, das so zu interpretieren, dass du es nicht so gemeint hast, wie auch immer. Aber wenn mir die Umstände keinen Raum mehr lassen, und auch wenn ich dich konfrontiere, und ich kann Menschen sehr gut lesen, ne, das ist einfach jobbedingt einfach da, und ich merke, dass das stimmt, irgendwas ist off, mhm. Genau, dann kann ich das nicht mehr. Und ich, das ist ja nicht nur in Beziehungen so, also zum Beispiel auch, wenn Leute mit mir zusammenarbeiten, ist eines der ersten Sachen, die ich sage, eines der ersten Sachen, pass mal auf, alles, was wir hier intern besprechen, was super sensibel ist, was du mitbekommst, das muss hier bleiben. Das ist das A und O. Sonst kann ich nicht mehr. Wenn ich aber über fünf Ecken mir auch nur eine Information zugetragen wird, die andere Leute nicht haben können, weil sie nicht in diesen, nicht so eng sind in diesem Arbeitsverhältnis mit mir, dann ist das non-negotiable.
Ja, das kann ich aber verstehen.
Und nicht nur da, also ne, auch so zum Beispiel die Heimreise. Die wissen, das ist ein Safe Place. Eines der ersten Sachen, die ich sage, ist, nichts dringt nach außen. Ihr macht euch diesen Safe Place kaputt, der so wertvoll ist, nur weil wir alle den Raum halten füreinander und alles hier drinnen bleibt und niemand Angst haben muss, dass es nach außen getragen wird. Also das ist eine Sache, auf die ich sehr, sehr, sehr viel Wert lege und die ich auch im Umkehrschluss genauso mache. Das heißt, von dir wird nie etwas nach außen dringen zu einer anderen Freundin, oder wie auch immer und vice versa. Du hast ja noch nie was von mir gehört über jemand anderen, der mir eng steht. So, also ja.
Ich glaube, da gibt es bei mir nochmal Abstufungen. Wenn, also, aber das ist auch, das sehe ich in romantischen Beziehungen genauso. Wenn wenn ich mit dir schon 5 Jahre befreundet bin und wir haben eine sehr starke Vertrauensbasis und dann erzählst du irgendwem irgendwas, was du hättest nicht erzählen sollen, vielleicht aus Versehen, vielleicht weil irgendeinen guten Grund dafür gab, wie auch immer. Und auch da bin ich so, dass ich dir erstmal unterstellen würde, dass das
ja
entweder nicht böse gemeint war oder ein Versehen oder es für dich einen guten Grund hatte. Aber wir haben diese Vertrauensbasis schon. Das war das erste Mal, dass das passiert ist und dir tut's leid und so weiter. Dann ist das was anderes.
Ja,
als wenn ich
bin nicht bei dir.
Als wenn ich dich kennenlerne. Wir kennen uns seit einem halben Jahr. Ich erzähle dir irgendwas, gebe dir sozusagen Vorschussvertrauen, weil bis zu dem Zeitpunkt war es vielleicht noch nicht ganz so aufgebaut und du missbrauchst das sofort. Dann ist die Grundlage für diese Freundschaft schon weg. Dann wird die auch gar nicht groß weitergeführt. Also weißt du, was ich meine? Dann ist das Ding schon durch. Also ich glaube, da gibt es auch nochmal Abstufungen von. Und je nachdem, welche Intensität dieser Vertrauensbruch hätte, wäre das schon ein Problem. Weil auch mir ist das eine sehr wichtige Sache, sonst brauche ich auch keine Freundschaften. Also wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich dir Dinge anvertrauen kann, ohne dass sie andere Menschen mitbekommen, wozu habe ich dann solche, also verstehst du, was ich meine, wozu habe ich dann solche Freundschaften?
Absolut.
Aber das ist, glaube ich, dass je nachdem, in welchem Ausmaß, wäre das immer noch in dem, das ist nicht kündbar. Das heißt, ich wäre unfassbar pisst. Und sehr wahrscheinlich würde es sehr lange dauern, bis wir das aufgearbeitet haben. Aber ich glaube, das wäre Stand der Dinge jetzt, nach den ganzen Jahren, die wir jetzt uns schon kennen, wäre das Stand der Dinge jetzt, je nachdem, wie krass es wäre, glaube ich, kein Grund zu sagen, Moni, es war nett, dich kennengelernt zu haben. Auf Wiedersehen.
Ja, wie gesagt, also ne, auch da, wenn ich sehe, da keine negative Absicht, also kein das, bin ich auch großzügig, was das Vergeben angeht oder was das dann gut sein lassen. Aber wenn ich frage und es ist irgendwas ist off und ich habe das Gefühl, ich werde angelogen oder es Auch da frage ich nach, warum, weshalb. Ich würde auch nochmal sagen, ey, egal was ist, bitte sag's mir mal direkt. Alles andere macht schlimmer. Und ich weiß ja auch, auch da gibt es oft Themen dahinter. Ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen, dass dieses Lügen, um sich Ärger zu ersparen, weil man Angst hat vor der Konsequenz, die von zu Hause kommt. Dass man das oft in Beziehungen weiterträgt. Wir haben dann über eine bestimmte Person gesprochen, wo es offensichtlich ist, dass sie lügt. So sehr, dass es dann die Intelligenz beleidigt. Wirklich. Ja. Und wir beide checken das bei dieser Person immer sofort. Und wir haben dann irgendwann verstanden, wo es herkommt. Wir haben den Kontext kennengelernt und so. Und ich kann es nachvollziehen. Und ich würde dir dann auch die Sicherheit geben wollen, dass du weißt, dass du es hier sagen kannst. Aber ich darf halt nichts Bösartiges entdecken. Weißt du, es gibt ja auch dieses bösartige Ablästern oder Fakten teilen über jemanden. Weißt du, wenn du mit jemandem sprichst und sagst, ja, ich habe gehört, ihr geht's nicht so gut und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist irgendwas, das ist die eine Sache, als zu sagen, ey, hast du gehört, bei der und der und der, ich wusste das und das gibt es. Das gibt's übrigens auch hinter meinem Rücken. Aktuell, was sehr spannend ist und sehr selbstoffenbarend.
Ja, aber nicht von Menschen, die du als enge Freunde.
Nö, die nicht.
Eher.
Aber das ist halt einfach, wie ich immer sage.
Aber das gibt's ja immer, wenn du wüsstest, was ich die letzten Jahre alles über mich gehört habe.
Lächerlich. Und vor allem, wie gesagt, halt, vor allem, wenn du weißt, Menschen verhalten sich von innen nach außen, sind solche Aussagen absolut selbstoffenbarend und sagt absolut nichts über mich aus. Deswegen ist es dieses gute Besserung. Aber jetzt zurück zu, ich darf nichts Bösartiges entdecken. Zurück zu Liebe und zurück zu Lieben. Und ich glaube, ich weiß, wie du es definierst und ich glaube, das ist eine sehr bewusste und fortgeschrittene Art und Weise, das zu definieren. Und ich glaube, da gibt's mehrere Sachen. Da gibt's einmal die Liebe, die, glaube ich, die meisten Menschen als Empfindung definieren, als Gefühl, das sich ändert, wo auch nicht vielleicht unterschieden wird zwischen Verknalltheit, Verliebtheit und wirklich Lieben. Und selbst das ändert sich ja mit der Zeit, diese Empfindung, je mit dem Laufe der Jahre. Und dann Lieben als Wert, als Wert auch, aber als Verb. Also ja. Lieben als Verb im Machen. Was heißt das? Mal abgesehen von meiner Empfindung, die durch das Machen ja auch aufrechterhalten wird oder sich wandelt oder verändert. Und was gehört eigentlich dazu? Und da hast du meiner Meinung nach vieles gesagt, was in die Kategorie Lieben als Verb quasi reinfällt.
Ja, aber das Ding ist, Liebe als Gefühl können die meisten ja auch gar nicht beschreiben. Weil es existiert nicht. Es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Es ist Anziehung, es ist Zuneigung, es ist sich wohlfühlen, sich nah fühlen, die Intimität etc. pp. Und klar, Verliebtheit beziehungsweise irgendwie einen Crush haben oder so ein bisschen Nervensystem-Action. Hormone drehen durch, Neurotransmitter drehen durch, Schmetterlinge, weiche Knie. Aber das hat ja mit Liebe nichts zu tun.
Ja.
Und wenn du jemanden fragst, wie fühlt sich Liebe an, dann kann das ja auch niemand beschreiben. Wie gesagt, es sind verschiedene Dinge, die da mit reinspielen.
Also es gibt ja auch einfach, ich glaube auch nicht, dass es Liebe als Empfindung, dass man sagen kann, okay, das ist, so muss sich Liebe anfühlen. Und wenn du das so nicht fühlst, dann kannst du nicht lieben. Es gibt Menschen, die lieben ja mit Haut und Haaren und in so einer absoluten Selbstaufgabe und in so einem, weil ich nicht weiß, ob ich das Liebe nennen würde.
Aber was hat das denn mit Liebe zu tun?
Ja, aber das ist für die Menschen, wenn du sie fragst, ist das Liebe.
Sich selbst aufgeben
ist Liebe? Das ist für diese, ja. Ey, weißt du, wie oft, easy, ich das mitbekomme? Ne, weil es einfach auch so konditioniert ist. Dass ich auch nur Liebe bekommen habe, wenn ich zu allem Ja gesagt habe und nie Nein gesagt habe und nie für mich eingestanden bin. Die erste Liebe, die ich habe, sind ja Liebe zu meinen Eltern. So.
Ja, aber dann geht's ja um Liebe bekommen und nicht Liebe geben.
Ja, aber unbewusst passiert Folgendes. Ja, aber es passiert unbewusst dieses, ich mach das um zu. ich mache das so, damit ich das Gleiche zurückbekomme. Und dann fängt diese Spirale von Enttäuschung und bla und das an.
Okay.
So, unbewusst. Nicht bewusst, unbewusst. Bis sie es checken. Und ich glaube einfach erstmal, da fängt schon mal an, dass jeder also fühlt Liebe anders. Dann braucht es natürlich das Machen, das Aufrechterhalten in der Hinsicht. Und dann kommt ja die sogenannten Non-Negotiables und diese gemeinsamen Zukunftsvision. Oder auch das Verständnis von Dingen, also von wichtigen Dingen, wie man mit Dingen umgeht. Und wenn das zu weit auseinanderdriftet oder, ne? Und für mich kommt noch sehr stark hinzu, wie bereit bin ich, in dieser Beziehung zu wachsen und in die Eigenverantwortung zu gehen und die Themen, die aufploppen, nicht auf den Partner, der Partnerin zu projizieren, was am Anfang eh mal kurz passiert, sondern auch wirklich bereit bin, nach innen zu schauen und es als Chance zu sehen, es aufzulösen. Weil Beziehungen sind nun mal einfach ein sehr starkes Entwicklungs- und Wachstumsfeld.
Aber auch das ist das, was für mich zur Definition von Liebe gehört. Es ist meine Verantwortung, zu gucken, dass die Themen, die ich auf dich projiziere und auf die Dinge, die bei mir hochkommen, die nicht überzustülpen, sondern daran zu arbeiten und zu wachsen. Gerne mit deiner Unterstützung, aber und auch mit deinem Mitgefühl und Geduld und so weiter und so fort. Auch das gehört für mich dazu. Aber es ist meine Verantwortung. Und das erwarte ich von dir als mein Partner oder als meine Freundin. Genauso. Das gehört für mich dazu.
Mein Schatz. Aber
zu dem Commitment, das für mich zu Liebe gehört. Weil wozu brauche ich sonst, wenn ich Liebe habe, aber kein Commitment und diese ganzen anderen Sachen nicht, was soll ich dann mit der Liebe? Also wohin?
100%.
Das geht doch nicht gut.
Ja, also ich meine, ich finde Commitment schon selbstverständlich. Ich verstehe gar nicht diese neue Generation, die ja dauernd sagt, ja, ich bin in Situationship, aber ich liebe dich, aber ich hätte gerne alle Benefits von einer richtigen Beziehung, aber ohne zu sagen, dass ich in einer Beziehung bin. Nee, geh nach Hause, ganz ehrlich. Ladies, abschießen. Sorry, was ist das?
Also ich war früher diejenige, die sowas gemacht hat.
Ja, ich hätte auch abgeschossen, keine Sorge.
Ich war also, das Arschloch. Und ich glaube, das hat aber auch mit Liebe nichts zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass du dich mit der Person, die du da vor dir hast, nicht binden möchtest.
Na gut, Schatz, es gibt auch Bindungsängste. Das nicht vergessen.
Das auch.
Gerade, manchmal das ist auch, es gerade, weil auch, die Person so passt.
Ich bin ja die Königin der und ich hasse eigentlich diese Schubladen, aber vermeidend.
Ich auch.
Die Königin der Vermeider gewesen.
Ich auch.
Es gibt einen Grund, dass mich viele, viele Jahre oder den größten Teil meines Lebens alle möglichen Menschen Eiskönigin genannt haben. Aber das war nicht der Grund. Der Grund war einfach tatsächlich, dass die Männer, mit denen, ich weiß nicht, zwei oder drei, insgesamt, da war, das hatte mit der Bindungsangst per se nicht, also beziehungsweise die Bindungsangst hatte insofern was damit zu tun, dass ich mir natürlich eher die ausgesucht habe, als jemanden, mit dem ich tatsächlich zusammengepasst hätte. Das ist vielleicht der Teil, wo die Bindungsangst reinspielt. Aber die Männer, um die es damals ging, waren wundervolle, aber absolut nicht zu mir passende Männer, zu denen ich eine tolle Freundschaft hatte und eine sehr spezielle Bindung und Vertrauen und schöne gemeinsame Zeit und ich habe die Nähe genossen und so. Aber ich wusste, dass das nicht funktioniert, weil komplett verschiedene Lebensvorstellungen und Werte und also es war einfach inkompatibel von vorne bis hinten. Aber immer noch nett und angenehm und schön genug, um das so lange, wie es halt gut geht, am Laufen zu halten. Weißt du, wie ich meine?
Absolut.
Aber das hat mit Liebe nichts zu tun.
Ja, und du hast ja auch ein ganz anderes Bewusstsein als, also, ne, heute als damals.
Ich bitte dich, ich war Anfang 20 oder so.
Ja, deswegen, aber ich spreche aber auch oft von Leuten in unserem Alter, die das immer noch mitmachen, wo sie eigentlich was suchen, was committed ist. Und dann haben sie die Hoffnung, dass sie die Person dazu bringen.
Nee, komm. Nee, das machen wir nicht. Leute, Mädels, aus dem Alter sind wir raus.
Aber ich muss dazu auch sagen, natürlich ist das Timing für die Bereitschaft, sich zu committen, kann anders sein. Es kann ja natürlich auch sein, dass jemand viel schneller bereit ist, während der andere gerade noch einen Moment braucht. So. Aber wenn da nichts kommt, noch keine offene Kommunikation und irgendwie keine Veränderung und kein Bemühen und hallo.
Ja, aber das, dann, ist das nicht, also wenn das heute noch genauso ist wie damals, dann merkst du das doch von Anfang an. Das ist ja kein, da redet ja keiner, also wenn ich jemanden kennenlerne und der kann mir nicht von vornherein kommunizieren, was sein Ziel ist, was er möchte, was er von mir möchte, mit welcher Intention er mich datet und so weiter und so fort, dann sind wir sofort raus.
Ja.
Und ich habe noch keine Situationship erlebt, in der jemand gesagt hat, ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte gucken, wo es hingeht, offiziell zusammen, ich möchte daten, um darauf hinzuarbeiten, dass wir zwei gucken, ob wir als Paar funktionieren oder nicht. Und dafür brauchst du kein halbes Jahr Situationship. Entweder du weißt es oder du weißt es nicht.
Ey, safe. Safe.
Und wenn der das von Anfang an nicht weiß und nicht kommunizieren kann, ciao.
Ja, oder sie, Leute. Gibt's auch genug.
Oder sie, ja, wie gesagt, ich war der Bösewicht in den meisten Fällen. Ja, ja. Deswegen würde ich, also da sind wir alle zu alt für. Was soll das denn? Das war in den 20ern schon irgendwie eher so suboptimal. Aber da haben wir doch jetzt mit Anfang, Mitte 30, beziehungsweise...
Ende 30, mein Schatz, bei mir. Ja,
bei mir auch bald.
Anfang, Mitte 30, ja, schön wär's, gehättest du wohl gern. Nee, mein Engel.
Mitte, Ende 30. Ich kann mich noch nicht anfreunden mit dieser neuen Alterskategorie. Ich war die ganze Zeit Anfang, Mitte 30 und jetzt Mitte, Ende 30 finde ich irgendwie unschön. Nee, aber gut.
Noch nicht mal Mitte, Ende 30.
Ich bin noch nicht, oder? Ende 30. Ich bin noch...
Wie alt bist du?
36.
Du bist ja ein Küken.
Ja.
Ja, ab jetzt heiße ich Abla für dich. Weißt du, ne? Das ist ein, du weißt, dass es die türkische Bezeichnung ist für so eine, für Respektsperson, für eine große, ja, Respekt, also für eine weibliche.
I know. Aber also, seit wann bist du Türkin?
Aber hallo, man kann sich ja bedienen bei den guten Sachen in anderen Kulturen, so meist andauernd.
Okay.
Ich gucke mir bei den ganzen Kulturen die guten Sachen ab und integriere sie einfach.
Worauf wollt ihr jetzt hinaus? Dass das,
auf jeden Fall zurück.
Achso, also bald bin ich 37, dann bin ich schon eher Richtung Ende. Aber es ist immer noch Mitte, Ende 30. Nicht Ende 30. Noch. Wir sind noch
ab, sieben,
sind
ab 37 nicht mehr, mein Schatz.
Ja, dann habe ich noch ein bisschen bis dahin. Ja. Also, ich genieße meine Mit-30er noch die nächsten Wochen, bis es vorbei ist. So, worauf wollten wir hinaus? Situationships waren schon Anfang, Mitte 20 irgendwie nervig, aber jetzt in den 30ern ist das halt einfach vollkommen. Also wir sind doch jetzt alle erwachsen. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist, zu sagen, ich möchte das oder ich möchte das. Und wenn du was Lockeres willst oder du willst dich nicht binden, auch cool, aber dann sag's halt. Dann sind wir alle on the same page und können, also weißt du, was ich meine?
Ja, oder sag zumindest doch, dass du Angst hast. Sag doch einfach, ich habe Angst. Hey, ich würde das voll gern mit dir machen, aber ich merke, ich habe richtig Angst. Vor was Ernstem.
Ja, aber das wird auch so oft als Ausrede benutzt. Du weißt nicht, wie viele Geschichten
ich kenne. Warte, aber easy. Ich, wenn jemand zu mir sagt, ich habe Angst, aber ich möchte das, dann will ich zumindest den Effort sehen, was er oder sie oder er macht, um das zu verändern. Wenn nichts bewegt sich und nicht in die richtige Richtung, dann kannst du mir noch so viel erzählen, mein Lieber, dann kannst du nach Hause gehen.
Weil das ist übrigens, ich würde fast behaupten, neues Phänomen. Das hat letztens jemand, und ich mag das Wort toxisch eigentlich nicht, aber jemand hat das letztens toxisches Mitgefühl genannt. Und ich finde das einen sehr passenden Begriff, wobei ich vielleicht destruktives Mitgefühl sagen würde oder naives Mitgefühl oder so. Das ist das Phänomen, dass wir langsam dadurch, dass auch so viel Pop-Psychologie auf Instagram und TikTok und sowas unterwegs ist, nicht nur, dass wir im negativen Sinne alle möglichen Leute jetzt labeln als Narzissten und toxisch und in Schubladen stecken, was ihre Bindungstypen betrifft und so weiter, sondern auf der anderen Seite auch viel mehr Wissen haben, was das Verhalten von verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen erklärt. Was dazu führt, dass zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich habe Angst und so und schlechte Erfahrungen früher und in meiner Kindheit und meine Mami und bla, dass wir dann Verhalten entschuldigen, weil wir Verständnis und Mitgefühl für die Ursachen für dieses oder die angeblichen Ursachen für dieses Verhalten haben und dann viel, viel mehr tolerieren, als wir eigentlich sollten, aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, warum er oder sie sich so verhält. Anstatt trotzdem zu sagen, okay, ich verstehe das, ich habe Mitgefühl, aber wie geht's jetzt weiter? Wo ist jetzt die Lösung? So, was, es ist trotzdem inakzeptabel. Punkt.
Absolut. Und das ist es, was die meisten verwechseln. Das ist nicht Mitgefühl, ja, plus eigene Grenzen und klare Kommunikation. Mitgefühl ohne Grenzen, Mitgefühl ohne das Selbstachtung. Ist für mich kein Mitgefühl, sondern ist für mich, dass du in die Fremdverantwortung gehst für die andere Person eigentlich. Und dich bei dir null in der Eigenverantwortung bist. Deswegen, es geht ja darum, im Mitgefühl zu sagen, ey, ich sehe dich und ich verstehe das. Und ich möchte das für mich nicht. Also wenn du zwar im Sinne von, wenn du da nicht bereit bist, dran zu arbeiten, dann lasse ich dich auch gehen in Liebe, aber ich kann das nicht. Das tut mir nicht gut und ich möchte da auf mich Acht geben in der Hinsicht. So, ne? Anstatt zu sagen, warum verhältst du dich so, du bist ja komisch, das ist nicht normal. So, das ist für mich der Unterschied in der Hinsicht. Genau, also, ja.
Zurück zum eigentlichen Thema Liebe.
Zurück zum eigentlichen Thema. Ich hatte aber angefangen, was auszuführen, bin jetzt voll abgedriftet, Leute. Lieben als Verb und ich, nochmal, du mit deinem für mich ist es auch normal, aber du und ich leben in einer kleinen Bubble. Vergiss das nicht. Für mich ist es der Standard. Ja, Schatz, für mich auch.
Ja, aber du hast mich nach meiner Meinung gefragt.
Ich weiß, aber ich will nur sagen, ich muss
dich nicht erinnern. Ich habe ja nicht allgemein erzählt, was Liebe ist oder was Liebe sein sollte. Du hast mich nach meiner Meinung gefragt.
Das stimmt.
Da kannst du mir doch jetzt nicht vorwerfen, dass ich dir meine Meinung meiner Ansicht von Liebe erzählt habe.
Ich werf's dir nicht vor, Schatz. Manchmal aber.
Jetzt machen wir mal einen Punkt.
Manchmal formulierst du das so, als ob das Standard wäre. Da muss ich immer lachen, weil ich jeden Tag mit Menschen zu tun habe, die meilenweit davon.
Ach so, in meiner Welt ist das.
In deiner Welt bestehend aus 5 Personen, die denken wie du, Schatz. Okay?
Ja. Oder die müssen, es ist ja mein Standard. Ich sage ja nicht, dass es allgemeingültiger Standard ist, sondern meiner.
Ja. Aber ich verstehe, es sollte normal sein, ist es noch nicht. Das ist the goal quasi in der Hinsicht, dass man
lieben. Aber es hat auch Nachteile, weil das macht das Miteinander mit mir manchmal sehr anstrengend. Aufgrund meiner Standards. Also ich meine, kann auch schwierig sein.
Natürlich. Kann auch anstrengend sein. Absolut.
Habt ihr gehört, die Moni hat gesagt, ich bin anstrengend.
Nein, Moni hat gesagt, es kann anstrengend sein für jemanden, der nicht so tickt. Das ist noch, was ich vergessen habe zu sagen. Oh mein Gott. Hast du noch? Nee, PMS hast du nicht mehr.
Nee, ich fand es gerade sehr lustig. Erzähl weiter.
Nein, du bist nicht anstrengend. Für mich zumindest nicht. Auf jeden Fall ist es nicht Mainstream. Und ich glaube, die meisten Leute definieren Lieben als Gefühl und wissen nicht, dass es aktives Machen braucht, auch im Alltag, gerade wenn es schwer wird, gerade wenn es eine Langzeitbeziehung ist, dass man die ganzen Kleinigkeiten, die dieses Gefühl so aufrechterhalten oder wiederbeleben und so, dass man das machen sollte, Leute. Egal, wie lange ihr zusammen seid, datet euch. Ich bin ja ein großer Fan davon. Offene Kommunikation, Kinders. A und O. Aber es braucht auch gemeinsame Werte oder gemeinsame Grundwerte. Müssen nicht alle gleich sein, aber die auf die Beziehung fußt. Und dann kann ich euch nur empfehlen, Leute, definiert die mal zusammen. Weil was du unter Loyalität verstehst, ist vielleicht nicht das, was ich unter Loyalität verstehe. Und was du unter Treue verstehst, ist nicht das, was ich unter Treue verstehe. Und was du unter Priorisierung verstehst, ist nicht das, was ich unter Priorisierung verstehe. Und ich glaube, da hapert es oft, dass man mit diesen Begrifflichkeiten auch andere Dinge assoziiert, als der Partner vielleicht.
Das ist auch nicht nur in Partnerschaften so. Das ist prinzipiell so. Ihr müsst da mal drauf achten, egal ob in Freundschaften oder auf der Arbeit mit Kollegen oder sonst irgendwo. Menschen haben das gleiche Vokabular, meinen aber mit Worten was komplett anderes. Denken, sie reden von der gleichen Sache, reden aber komplett aneinander vorbei. Safe. Und zwar ständig. Ständig. In Beziehungen natürlich doppelt fatal, aber das passiert auch in Freundschaften, das passiert auf der Arbeit, das passiert
in allen zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ständig. Ja. Einfach ständig. Und danach zu fragen, was bedeutet denn Loyalität eigentlich für dich? Oder was ist denn deine Definition von Liebe oder von, weiß ich nicht, von Gefallen tun, von Was ist denn eine Priorität für dich? Wie definierst du denn, dass etwas deine Priorität ist? Es ist völlig egal, welches Wort es ist. Die meisten Menschen haben so verschiedene Erklärungen dafür und Assoziationen dazu, dass es meistens verschiedener nicht sein könnte. Und ich habe immer dieses Sinnbild im Kopf von diesem 2-3 Leute sitzen nebeneinander und alle sollen einen Baum malen. Und alle bekommen erklärt, wie dieser Baum aussieht. Also da ist jemand, der sagt, es ist ein Baum, der ist so und so groß, der hat solche Blätter und so weiter. Und alle müssen den malen, ohne den zu sehen. Alle haben die gleiche Erklärung von diesem Baum gehört. Aber der Baum sieht bei allen drei so verschieden aus, dass man nie auf die Idee kommen würde, dass die alle die gleiche Erklärung dieses Baums bekommen haben.
Mm.
Und genauso ist es mit allen möglichen Wörtern, die wir in unserem Vokabular haben, eben auch. Und wir denken ständig, wir meinen das Gleiche, meinen wir aber gar nicht.
Hundertprozentig. Ganz krass ist es in Konflikten zwischen Partnern. Da werden Wörter benutzt, die der andere so schlimm empfindet, während der andere darunter was ganz anderes meint und ich gar nicht check, wo das Problem ist. Und einmal im Paar-Coaching, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, da hat sie gesagt, sie bräuchte mehr Freiraum, mehr Zeit für sich, mehr. Und dann habe ich immer gesehen, wie der Mann immer kleiner wurde und kleiner wurde und kleiner wurde. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, stopp bitte. Da habe ich gesagt, was hast du gerade verstanden? Was verstehst du denn? Und wenn sie sagt, ich brauche Freiraum. Ja, dass sie vielleicht die Beziehung jetzt beenden will oder dass sie eine Pause machen möchte. Dreht sich die Frau um, guckt rein und sagt, hä? Ich meine damit, dass ich Freitagnachmittag mal frei habe. Und einen Wochenendtag für mich, wo ich mich nicht um die Kinder kümmern muss. Das meine ich. Aber verstehst du? Und der Freiraum, wie... Und deswegen bitte definiert die Begriffe mit deiner Leute. Glaub mir. Wirklich wichtig, wichtig. Aber... Ja, all die Dinge braucht es für eine Beziehung und das Gefühl der Liebe, ich gehe jetzt auf die Emotionen drauf, reicht nicht alleine. Du kannst jemanden abgöttisch lieben und trotzdem merkst du, man ist nicht kompatibel, wertetechnisch, Zukunftsvision technisch nicht, ortstechnisch nicht. Es sind so viele Sachen, die dazukommen, die dafür sorgen, dass eine Beziehung nicht funktioniert. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es nicht darum geht, dass sich alles deckt, sondern dass die wichtigsten Sachen, die Non-Negotiables, dass man da auf einen Nenner ist. Und dann heißt es auch ganz viel Unterschiede überbrücken. Ne? Und vor allem, ich komme noch hinzu, vor allem darf man dem anderen nicht immer das Gefühl geben, dass so wie er ist und so wo er herkommt, falsch ist. Weil das machen die meisten Paare. Die bekriegen sich dann, die kommen zusammen und dann sagt man eigentlich dem anderen, ey, mach das, hey, was, so habt ihr das zu Hause gemacht, der war komisch. Wir haben das so und so gemacht. Und der andere so, hey, nee, dass man eigentlich dem anderen sagt, so, du und dein Familiensystem seid scheiße. Und wie ihr Dinge da macht. Ja, ihr sie guckt nicht so. Standard. Passiert ständig.
Ja. Also Ich widerspreche dir nicht. Du bist die Paarcoachin von uns beiden. Ich finde es nur sehr schade. Und für mich ist das eine Red Flag. Für mich wäre das in einem, noch nicht mal nur in einem Partner, sondern in einem Menschen. Ich habe ein Problem mit Menschen, die anderen Menschen, in dem Falle beispielsweise mir, aber es ist eine prinzipielle Sache, das Gefühl geben wollen, dass meine Ansichten, mein völlig egal was, falsch ist, weil sie denken, ihr ist es richtig. Also weißt du, was ich meine? Und damit Dinge runterspielen oder schlecht machen oder versuchen, schlecht zu machen, kriege ich die Krise. Kriege ich die absolute Absolut. Krise.
Aber es
da
ist
bin ich sofort...
Ja, aber das ist ja einfach dieses Grad an Unbewusstsein, dass... Wenn der andere was macht, was mich triggert und mir das Gefühl gibt, dass ich das, was ich mache, angeblich ja nicht richtig sein soll, dann gehe ich ja eher auf den anderen los. Es geht ja darum, was löst denn diese Andersartigkeit, in Anführungsstrichen, meines Partners, meiner Partnerin und seiner Familie oder ihrer Familie bei mir aus? Und wie gehe ich damit um? So, und habe ich das Gefühl, alles kontrollieren zu müssen? Oder bin ich das Maßstab der Dinge? Nein, der Maßstab, der Stab.
Ja.
Ja, deswegen, darum geht's ja. Und das ist aber eine der häufigsten Dinge, die Paare machen tatsächlich, wenn sie unbewusst sind. Da fehlt es ganz viel an Eigenverantwortung und Bewusstsein. Easy. Und das ist der Grund ganz oft.
Ja. Das ist mir durchaus klar. Es ist nur was, was ich einfach nicht ausstehen kann.
Ja, ich auch nicht.
Da, null. Da kriegst du zu viel. Und ich sehe das gesellschaftlich sehr häufig. Das machen wir ja auch. Nicht nur in Beziehungen. Das erste Beispiel, was mir gerade sehr plakativ auffällt, ist, dass alle möglichen Menschen, die viele Sexualpartner hatten, die wenige hatten oder die bis zur Ehe warten wollten oder dass die einen runtermachen. Also die viele sexuelle Partner hatten, viel wechselnde Partner, sich vielleicht auch anderweitig irgendwie ausprobiert haben, kinky Partys oder weiß der Geier, also so experimentierfreundlich, wie man halt sein möchte, mit dem Finger auf die zeigen, die nicht so sind und sagen, boah, prüde, ne? Prüde und ach, wenig Erfahrung. So, und die auf der anderen Seite, für die ist das zu viel, zu verrucht, nuttig, schlampig, wie dem auch sei, wobei nuttig und schlampig meistens nur für Frauen benutzt wird, aber auch bei Männern, dass das irgendwie Fuckboy, verbraucht, abartig, widerlich und so weiter und so fort. Und das ist immer so, ich finde die zwei Pole so interessant, weil sie sich gegenseitig immer versuchen, so runterzumachen und sich gegenseitig zu schämen, anstatt einfach jeden machen zu lassen, was auch immer er möchte. Aber das ist zum Beispiel was ich sehr häufig sehe und was ich so schade finde. Weil lass doch jeden machen, was er möchte. Also du kannst ja machen, was du möchtest mit deiner Sexualität. Aber warum?
Oder mit allem anderen auch.
Also. Ja, aber warum muss man Menschen, die das anders machen, schämen? Du kannst es ja anders sehen. Du kannst auch eine Meinung dazu haben. Aber warum muss es so unter die Gürtellinie gehen? Weißt du, was ich meine?
Weil ich in meinem Ego bin und deine Andersartigkeit als Angriff auf mich sehe. Weil wenn du sagst, ich bin so und so, kriege ich das Gefühl, ich bin falsch, weil ich mache es ja anders und dann greife ich an. Das ist der Mechanismus dahinter, den einfach viele nicht checken. Ich sag, lass doch einfach leben, ist doch egal. Ist doch scheißegal, dann mach doch dein Ding. Ja, ich will nicht, letztens auch eine Diskussion gehabt, ich will nicht, dass meine Kinder, dass meinen Kindern sowas in der Gesellschaft vorgelebt wird. Dann habe ich gesagt, ja, du kannst aber nicht beeinflussen, was deine Kinder in der Gesellschaft alles vorgelebt wird, weil da gibt's ja alles in der Hinsicht. Und dann hat die Person gesagt, ja, aber ich will das nicht. Habe ich gemacht, ja, aber das ist da. Also du kannst ja deinen Kindern deine Werte mitgeben, begründet, aber ohne ihr zu sagen oder ihnen zu sagen in dem Moment, das da hinten ist falsch und komisch und so macht man es nicht. Sondern so entscheiden sich andere Leute zu leben. Bei uns ist es so und so und so. So, und das wird dann ein Kind eine Weile adaptieren und dann wird es erwachsen werden und gucken, ob es danach noch leben möchte oder nicht.
Ja, zumal ich bisher nur erlebt habe, dass Kinder, die sehr eingeschränkt und sehr streng groß geworden sind, insbesondere was solche Dinge betrifft, wie zu früh, also in der Jugend schon irgendwie einen Partner haben dürfen, Sexualität, Alkohol, Partys, weiß der Geier. Also Leute, die groß geworden sind mit vielen Verboten und ich darf das alles nicht, weil das ist alles Sünde oder das ist alles böse oder das ist alles unanständig oder wie dem auch sei, waren immer die, sobald sie 18 geworden sind,
das kompensieren
komplett amok gelaufen sind.
Ja, stimme ich zu.
Und immer die so übers Ziel hinausgeschossen sind, dass es dann solche Sachen gab wie Alkoholvergiftung oder wirklich sehr häufig wechselnde Partner oder noch darüber hinaus irgendwie andere Sachen, die sie experimentiert haben, die sie vielleicht nicht experimentiert hätten, wenn sie nicht damit groß geworden wären, dass sie das alles nicht dürfen. Und dann auf einmal mit 18 den Wunsch hatten, alles zu machen, was ihre Eltern oder ihr Glaube oder die Gesellschaft oder wer auch immer ihnen verboten hat. Also die, bei denen es am schlimmsten, die am schlimmsten eskaliert sind irgendwann, waren die, die nie durften.
Ja, weil einfach mit Verboten gearbeitet wird, anstatt mit Erklärung. Anstatt abzuholen und, schau mal, mein Schatz, warum ist Alkohol nicht gut für dich? Alkohol macht das und das im Körper. das passiert. Das kann die meisten Unfälle und so weiter und so fort. Anstatt zu erklären, weißt du warum, Schatz, das ist der Grund. Und du gibst diesem Menschen Hintergrundwissen, anstatt zu sagen, nein, du darfst nicht. Weil ich sage, fertig. Darfst du nicht. Du bist ein schlechter Mensch, wenn du das machst.
Ja, das Ding ist halt, sie machen es halt trotzdem. Früher oder später. Und ich glaube, aber das, ich bin keine Mutter. Und ich habe noch viel weniger Erfahrung mit Teenagern oder so. Aber ich glaube, dass du lieber der Elternteil sein möchtest, vor dem dein Kind zwar ein gewisses Maß an Respekt hat, aber keine Angst. Safe. Und die Bindung so tief ist, dass es mit deiner Erlaubnis Dinge ausprobieren kann und zu dir kommen kann, wenn es schiefgelaufen ist. Weil die
ich
bei denen
unterschreibe das. Ja. Ja.
Die bei denen in meiner Jugend Dinge schiefgelaufen sind, sind die, die es vor ihren Eltern verheimlicht haben. Also die, die während ich meiner Mutter sagen konnte, ich gehe auf eine Party mit 15 und meine Mutter hat mir das unter gewissen Regeln zumindest irgendwie erlaubt. Das heißt, ich durfte das. Da haben andere ihre Eltern angelogen und gegeneinander ausgespielt, damit sie heimlich irgendwo hin konnten, aber dann mussten sie irgendwie deswegen spät mit der Straßenbahn fahren, weil ihre Eltern sie nicht gefahren haben, weil die ja davon nichts wussten. Und dann haben die erzählt, dass sie irgendwo bei irgendwem schlafen, damit sie dann dahin gehen. Also es war immer eine absolute Vollkatastrophe.
Ja, und also ich
da kann so viel mehr passieren, als ja. Wenn du als Elternteil eingeweiht bist.
Ich bin auch, also ich persönlich fahre die Philosophie, dass ich meinen Kindern meine Werte mitgebe und auch erkläre, warum was so wie, warum ich was wie mache. Und gleichzeitig sage ich ihr immer, wenn du was machst, sag es mir. Es wird dafür nie Ärger geben. Lieber ich bin involviert und kann noch, hab noch so ein bisschen hands-on, als dass, wenn sie etwas im Kopf hat und es sowieso machen wird und dafür woanders hingeht. Ja. Ich unterschreibe das zu 100%. Also ich habe lieber, weiß ich, was Sache ist und muss gucken, wie ich damit umgehe, anstatt dass ich so ein Verhältnis zu ihr habe, als dass sie Angst vor mir hat, Dinge zu sagen. Nein. Weil wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern und umschauen, natürlich gibt's Kinder, die haben sich ganz brav an alles gehalten. Aber es gibt leider Gottes auch super viele Kinder, die, wie du sagst, komplett ausgeartet sind. Und für mich als Mutter möchte ich wissen, was abgeht. Selbst wenn es mir nicht gefällt. Selbst wenn ich nicht dahinter stehe. Selbst Hauptsache, ich weiß, mein Kind ist sicher. Das ist nämlich meine oberste Priorität. Ja. Und ich verbuche dann dieses Ausarten als kurze Phase. So, ne? Vor allem je nachdem, wie man damit umgeht auch noch. Wie gut man sein Kind wieder abholen kann. Weißt du? Deswegen, ich bin da zu 100% mit dir. Und ich meine, wie sicher ein Kind fühlt, zu dir zu kommen, hat ja nicht nur was mit der Erziehung zu tun, sondern auch wie das, und da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, mit dem Nervensystem des Kindes auch, ne? In Bezug auf, wie es konditioniert ist mit den Eltern, oder?
Ja, ich glaube, das Nervensystem spielt immer eine Rolle, auch in der Verbindung zu anderen Menschen. Also ob ich glaube, das Hauptding ist die Bindung im Allgemeinen. Also wie ist das mein Leben lang bisher gelaufen? Wurde meine Bindung abgebrochen, wenn ich Mist gebaut habe?
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen das, wo auch Hannah immer davor warnt, ja. In der frühen Erziehung sowas zu machen wie die stille Treppe und so. Oder irgendwelche Auszeiten, weil das Kind so lernt, wenn ich mich nicht verhalte, wie meine Eltern möchten, dann werde ich einfach genommen und isoliert.
Ja.
Bis ich mich wieder so verhalte, wie ich mich verhalten soll. Und auch da, das ist, du wirst mit deinem, ein Kind kann in dem Alter sein Nervensystem nicht selbstständig regulieren. Das kann's noch nicht. Das heißt, wenn ich viele Emotionen habe und ich rege mich auf und mein Nervensystem ist komplett drüber, und voll in diesem Fight or Flight, dann kann ich mich nicht alleine wieder beruhigen. Und ich mache ja. In dem Moment auch keinen Sinn. Das heißt, wenn Eltern dann sagen oder versuchen, dem Kind irgendwas zu erklären mit Logik und so weiter und so fort, der Teil des Gehirns ist gerade nicht an. Das funktioniert nicht. Und wenn ich dann damit alleine gelassen werde und ich lerne, ich bin nur willkommen, wenn ich funktioniere oder wenn ich mich verhalte, wie ich mich verhalten soll, und sobald ich mich daneben benehme, werde ich ausgeschlossen, dann ist das fürs Nervensystem ist es wie Sterben.
Ja.
Das ist lebensbedrohlich. Also es fühlt sich zumindest lebensbedrohlich an. Und in dem Alter von dem Kind, wenn es das erste, zweite, dritte, vierte Mal erlebt, mit 3, 4, 5, ne, wenn du dich daneben benimmst, kommst du weg. Das programmiert sich ja ein.
Und es spielt sich wieder aus in Erwachsenenbeziehungen dann später.
Ja, natürlich. Das bleibt gespeichert. Dieses Gefühl von, wenn ich mich daneben benehme, werde ich ausgeschlossen. Und Ausschluss bedeutet für sowohl unsere Psyche, evolutionär betrachtet, als auch für unser Nervensystem, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Sterben, Hilfe. Und dann haben wir halt ein Problem. Dann werden wir entweder krasse People-Pleaser und sagen, oder versuchen, irgendwelche Ausreden zu erfinden, statt die Wahrheit zu sagen, um Streit aus dem Weg zu gehen. Oder wir werden eben zu Teenagern, die ihren Eltern nichts erzählen, sondern lieber alles heimlich machen, weil sie zu viel Angst davor hatten, es ihren Eltern zu sagen. Weil einfach die Basis dafür nicht gelegt wurde. Und das zeigt sich logischerweise auch alles in unserem Erwachsenenalter dann irgendwann. In Freundschaften, auf der Arbeit, in Paarbeziehungen. Es ist immer das, was man bis dato gelernt und immer weiter wiederholt hat. Und nie sozusagen aufgeräumt. Und meistens erkennen wir diese Muster an uns selbst gar nicht.
Ja. Und im Übrigen gehen Isi und ich genau auf diese Themen bei unserem neuen Projekt ein. Ne? Wir haben ja ein ganz süßes Projekt, was ich sehr liebe. Ein süßes, großes Projekt tatsächlich. Mhm. Human Foundations. Und da gehen wir unter anderem auch auf die Themen Nervensystem und wie es geprägt ist und wie du es regulierst und was es eingebettet, wo es herkommt mit dem Familiensystem. Auch Thema Bindung und also eigentlich all das, was Isi gerade angesprochen hat, wird da auch abgehandelt. Zusätzlich zur angewandten Psychologie und den Coaching Basics. Und ich glaube, wir packen ihren Link in die Shownotes, gell, Isi? Ja. Kann ich schon mal reingucken. Vielleicht magst du noch was dazu sagen, bevor es weitergeht. Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird ein All-Around-Kurs, insbesondere für Menschen, die mit Menschen arbeiten. Also alles, was uns an Coaches oder zukünftigen Coaches zuhört, Beraterin, Begleiterin, Trainerin, Pädagogin, etc. Weil es einfach wichtig ist, den Mensch zu verstehen, mit all diesen verschiedenen Puzzleteilen, die dafür verantwortlich sind, dass wir heute so sind, wie wir sind. Und je nachdem, wie dieses Puzzle zusammengesetzt ist, muss man Menschen eben auf verschiedene Art und Weisen begleiten. Weil nicht alles bei allen funktioniert, je nachdem, welche Puzzleteile das Gesamtkunstwerk Mensch beinhaltet.
Genau, und oft ist es so, dass er ist hier weiter.
Und dieses Wissen sozusagen, diese ganzen verschiedenen Puzzleteile, die bei jedem verschieden groß und verschieden farbig und so weiter sind, die haben wir oder packen wir gerade noch in einen Kurs, den es so, wie ich glaube, noch nicht gibt und der meiner Meinung nach fehlt, weil du und ich, wir haben zusammengerechnet wirklich viele Ausbildungen schon selbst gemacht, also daran teilgenommen. Und ich bin der Meinung, dass dieses Basiswissen sehr häufig fehlt. Das wird mal ein bisschen angekratzt oder zumindest aus einer Ecke was angekratzt, aber nicht aus allen. Und dann geht es um Methoden und Tools und alles, was danach kommt, aber die Basis fehlt. Und das ist so ein bisschen, als würde man ein Haus bauen, aber nicht auf irgendwie solidem Betongrund, sondern auf Sand. Und irgendwann geht's unter. Deswegen haben wir dafür jetzt eine Lösung. Ja. Also zumindest bauen wir gerade die Lösung oder hoffen, das ist die Lösung.
Genau. So. Und wir sind halt noch im Presale, Leute. Je weiter fortgeschritten wir sind, desto höher wird der Preis und auch angemessener, meiner Meinung nach. Ich habe ja schon mal gesagt, dass Isi und ich in der Hinsicht uns nicht einig sind, weil ich hätte euch direkt den vollen Preis eingeklatscht, weil es einfach so wertvoll ist. So wertvoll. Aber Isi, aber ich beuge mich dieses Mal Isis Willen. Aber nur dieses Mal, Isi.
Das sehen wir
und
noch.
Das, Trigger. Don't challenge don't. Accepted. Don't do it.
Don't do it.
Don't do it. I did it. Auf jeden Fall deswegen schaut gerne rein. Und weil oft ist es so, dass es halt diese drei Themen meist losgelöst voneinander gibt und auch schon gar nicht irgendwie, dass man da den Bezug und auch die Zusammenhänge und auch die Schnittpunkte, wo es übereinander reinfließt, gut darstellt, sondern meistens sind es alles drei getrennte Weiterbildung oder Kurse und dann müsst ihr halt selbstständig den Zusammenhänge herstellen. Und deswegen ist es absolut wertvoll für jeden, der irgendwie mit Menschen arbeitet. Ja. Deswegen schaut mal gerne rein.
Please book gerne. Now.
Ja. Genau. So viel zu Human Foundations und zu dem ganzen Thema, was wir heute hatten. Deswegen, ihr Lieben, denkt an, bin übrigens auch in der Erwachsenenbeziehung versucht, einen Bindungsabbruch herzustellen. Das macht auch sehr viel. Nicht nur mit Kindern.
Oh ja, aber auch das ganz, ganz schlimm. Und wenn ich mir angucke, wie die meisten Menschen streiten, oder was die für Muster haben in Konflikten, ganz grausam. Ganz, ganz, ganz grausam. Manchmal verstehe ich wirklich nicht, wie Menschen überhaupt so lange in Beziehung sein können, wenn das deren Go-To-Streitmechanismen sind. Wo ich so denke, da hätte ich nach dem zweiten Mal, dieses Liebesentzug, Kontaktabbruch, ignorieren, beleidigen, brüllen, weißt du, diese ganzen, so einmal das, von A bis Z alle destruktiven Muster, die es so gibt,
Nee.
Mm-mm. Kann ich,
mach das
find
bisschen
ich, nicht. Finde ich, find ich ganz grausam.
Die meisten bedienen ja auch diese apokalyptischen Reiter, die du gerade genannt hast. Also eigentlich war
Godmans.
Genau, das sind diese vier Merkmale, anhand dessen sie mit irgendwie fast 99%iger Sicherheit voraussagen konnten, welche Paare sich trennen werden. Die haben die ganze Zeit beobachtet.
Ganz kurz, damit ihr wisst, wovon Monja spricht. Es gibt das Ehepaar Godman. Das sind beides Psychotherapeuten, beziehungsweise sie ist Psychotherapeutin, er ist Psychotherapeut, wenn ich mich nicht irre, sind beide aus der Psychotherapie, ne? Ja. Und die haben ein Love Lab seit 30 oder 40 Jahren, wo sie die größten Untersuchungen und Studien zum Thema Ehe und Liebesbeziehung machen. Und die mittlerweile machen sie das auch mit KI und so weiter und so fort. Also die haben mittlerweile auch Algorithmen, wo sie Dinge besser machen können und besser untersuchen können. Aber früher haben die Ehepaare eingeladen und haben versucht zu analysieren, wie die sich gegenübereinander verhalten, wie sie miteinander reden und so weiter und so fort und haben verschiedene Dinge erkannt und anhand dieser apokalyptische Reiter, konnten sie mit tatsächlich einer Wahrscheinlichkeit von 99% voraussagen, welche dieser Paare zusammenbleiben und welche sich irgendwann scheiden lassen. Und das ist richtig krass, es macht aber auch voll viel Sinn. Also die Godmans sind für mich immer noch absolute Maschinen.
Absolut.
Ich habe alle Bücher gelesen, ich habe jeden Vortrag, ich liebe die zwei.
Ich liebe die zwei.
Sie sind auch so... Ja. So süß. Es ist einfach mittlerweile ein wirklich altes Ehepaar. Und die sind so niedlich. Auch miteinander.
Ich finde die auch Zucker.
Also Godmans kann man sich mal angucken. Die haben auch tolle Bücher geschrieben.
Super tolle Bücher. Unter anderem die Vermessung der Liebe. 5 Konflikte, die jedem Paar begegnen, glaube ich, heißt das. Also schaut mal auf jeden Fall rein. Absolut lesenswert. Und sollte zum Basic-Wissen zum Thema Beziehungen gehören. Ja?
Ja.
So, jetzt wissen? Aber. Ich würde sagen, jetzt aber.
Jetzt,
reicht.
Jetzt gut. Jetzt haben wir dann auch die Schnauze voll voneinander.
Genau, so sieht's aus.
Ja.
So, in diesem Sinne. Viel Spaß beim Buchen. Viel Spaß beim Bewerten dieses Podcasts. Denkt daran, davon lebt ihr leider Gottes. Und schreibt uns gerne, oder schreibt, ich weiß nicht, für Easy, ich spreche nicht für Easy, schreibt mir eure Gedanken, wenn ihr wollt. Ich höre sie gerne. Easy, möchtest du es auch?
Die Gedanken zu was?
Podcast.
Zum Podcast. Ja, immer.
Ich höre immer gerne die Gedanken zum Podcast. Ich liebe es.
Ich möchte aber nur gute Gedanken. Wenn ihr Kritik habt, dann schreibt sie der Monja. Ich möchte nicht. Ich bin absolut nicht kritikfähig.
Bitte schreibt sie mir nur, wenn es konstruktiv ist. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Auf Wiedersehen.
Tschüssi.